Psalm 25 betrachten, den ich überschrieben habe mit den Worten: Ein Appell an die Gnade Gottes. Ein Appell an die Gnade Gottes. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf zu Psalm 25. Ich lese den ganzen Psalm. Von David: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht beschämt werden, lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tu mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Gedenke deiner Erbarmungen, Herr, und deiner Gütigkeiten, denn von Ewigkeit her sind sie. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner Übertretungen. Gedenke du meiner nach deiner Huld, um deiner Güte willen, Herr. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Herr, wirst du ihr meine Ungerechtigkeiten vergeben, denn sie sind groß. Sie ist groß. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommenschaft wird die Erde besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Ängste meines Herzens haben zugenommen, führe mich heraus aus meinen Drangsalen. Sieh an, mein Elend und meine Mühsal, und vergib alle meine Sünden. Sieh an, meine Feinde, denn sie sind zahlreich, und mit grausamem Hass hassen sie mich. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht beschämt werden, denn ich nehme Zuflucht zu dir. Lauterkeit und Geradheit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Erlöse Israel, o Gott, aus allen seinen Bedrängnissen. Amen.
Amen.
Vermutlich schrieb David diesen Psalm in fortgeschrittenem Alter, als er schon etwas älter war, denn in Vers 7 sagt David: Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Vermutlich war er schon etwas älter und blickt zurück auf die Sünden, die er begangen hat, als er jünger war. Somit schrieb David diesen Psalm in fortgeschrittenem Alter. Zudem schrieb David diesen Psalm vermutlich in einer Stunde, als die Last seiner Sünde schwer auf ihm lag und ihn schier erdrückte. Denn wir lesen hier insgesamt dreimal von dem Klagen seiner Sünde gegenüber. In Vers 7: Gedenke nicht der Sünde meiner Jugend, noch meiner Übertretungen. Vers 11: Um deines Namens willen, Herr, wirst du ja meine Ungerechtigkeit vergeben, denn sie ist groß. Und Vers 18: Sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Es scheint so, als würde David unter der Last seiner Sünde erdrückt werden und seine Sünde ist präsent vor ihm und weshalb er diese die ganze Zeit vor Gott bekennt und um Vergebung fleht. Zudem spricht David hier auch von Feinden. Vermutlich dachte David daran, dass Gott ihm aufgrund seiner früheren Sünde nun durch seine Feinde straft und diese Sünden von ihm heimsucht durch diese Feinde, die ihn bedrängten. Deshalb fleht David in diesem Psalm um Gnade und darum, dass Gott ihm nicht nach seinen Sünden tut, sondern aufgrund seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit über ihn ausgießt. Geschwister, unsere Sünden können uns oft in die Verzweiflung bringen. Ja, nicht selten stürzen uns unsere Sünden in Depressionen und in gewisse Angstzustände. Manchmal geht es sogar so weit, dass wir aufgrund unserer Sünde an unserem eigenen Heil zweifeln, unsere eigene Errettung anzweifeln, weil wir beständig unsere Sünde im Blick haben. Manchmal glauben wir sogar, dass Gott uns heimsucht und uns straft. Und dass die Dinge, die in unserem Leben passieren, all das Unglück oder das Unheil, was wir vielleicht erfahren, die Folgen unserer Sünde sind und Gott uns straft aufgrund von Sünden, die wir vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Nun, all dies sind Gedanken des Fleisches und Anfechtungen des Satans. Und daher wollen wir von diesem Psalm lernen, wie wir mit solchen Versuchungen umgehen. Wenn Sünde uns plagt und Zweifel in unserem Herzen hervorbringt, dann wollen wir von David lernen, wie er damit umgegangen ist. Denn genau das erlebte er. Und wie er davon auch in gewisser Weise befreit worden ist. Dies wollen wir tun, indem wir ausgehend von diesem Psalm auf drei Bitten von David eingehen. Drei Bitten, so habe ich den Psalm gegliedert. Man kann ihn anders gliedern, aber für mich persönlich und ich hoffe für euch auch, ist diese Gliederung sehr wohltuend. Die erste Bitte ist, lehre mich deine Wege, Verse 1 bis 5. Die zweite Bitte ist, gedenke deine Erbarmungen, Verse 6 bis 15. Und die dritte Bitte ist, sieh an mein Elend, die Verse 16 bis 22. Lass uns diese drei Bitten zu unseren eigenen Bitten machen, in unseren Gebeten, vor allem in Zeiten, wo wir bedrängt werden und versucht werden, auf unsere Sünde zu schauen, anstatt auf die Gnade Gottes. So kommen wir zur ersten Frage, lehre mich deine Wege. In Vers 1 sagt David, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, Vers 2, auf dich vertraue ich, lass mich nicht beschämt werden, lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Hier bekommen wir den Hinweis, dass David erneut von Feinden bedrängt wird. Uns wird nicht gesagt, welche Feinde es sind, wir haben keinen klaren Hinweis darauf, in welcher Situation David sich befunden hat. Wir können aber klar sagen, dass David wiederum von Feinden bedrängt worden ist. Und in Vers 2 heißt es, in gewisser Weise, vertraut David auf die Güte Gottes und bittet in gewisser Weise, dass Gott eingreift und ihm hilft. Vers 3 heißt es auch, werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Hier macht David sich nochmal bewusst, diejenigen, die in Lauterkeit wandeln, diejenigen, die nach dem Gesetz und nach dem Willen Gottes wandeln, die können in Sicherheit wohnen, aber diejenigen, die bewusst treulos handeln, sie können und sollten sich bewusst fürchten vor den Konsequenzen ihrer Treulosigkeit. Das ist, was David sich erneut bewusst macht. Und das ist, was wir uns bewusst machen müssen. Das ist die Realität, die uns Gottes Wort beständig vor Augen führt. Diejenigen, die auf den Wegen Gottes wandeln, können sicher sein. Diejenigen, die bewusst treulos handeln, befinden sich in Unsicherheit und in Gefahr gegenüber Gott. Das macht David sich bewusst. Und indem David sich dies bewusst macht, schaut er auf sein eigenes Leben und fängt an, Gott darum anzuflehen und darum anzubitten, dass Gott ihm hilft, nicht treulos zu sein, sondern auf dem geraden Weg zu wandeln. Das ist die erste Bitte. Lehre mich deine Wege. In den Versen 4 und 5 wird uns diese Bitte deutlich gemacht. Deine Wege, Herr, tu mir kund. Deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Hier in Vers 4 haben wir zwei Bitten, die in gewisser Weise das Gleiche meinen. Erstens, tu mir kund deine Wege. Das Wort kundtun bedeutet auch wissen oder erkennen. In gewisser Weise betet David hier, lass mich deine Wege wissen oder gib mir deine Wege zu erkennen. Gott muss uns seinen Willen, seine Wege aus seinem Wort offenbaren. Er muss sie uns zu erkennen geben, denn wir sind von Natur aus blind und wir müssen gelehrt werden. Das ist auch das Zweite, die zweite Bitte von David, lehre mich deine Pfade. Also hier geht es darum, etwas zu lernen, unterwiesen zu werden. Das heißt, nachdem Gott David etwas offenbart hat, dass David etwas erkennen konnte, muss Gott jetzt David unterweisen und belehren, das, was er erkannt hat, auch auszuleben. Gott muss uns also zum einen Dinge offenbaren, aber es reicht nicht nur Dinge zu wissen und zu kennen. Wir müssen auch wissen, wie wir danach leben. Deswegen muss Gott uns nicht nur offenbaren, sondern auch lehren, das zu leben, was wir nun erkannt haben. Manchmal kennen wir den Willen Gottes sehr gut. Leben wir danach? Manchmal hat Gott uns Dinge offenbart. Leben wir danach? Lass uns nicht nur, wenn wir die Bibel aufschlagen, Gott darum anflehen, uns Dinge zu offenbaren, sondern gleichzeitig lehre uns auch nach diesen Dingen zu leben, die du uns offenbart hast. Wir wollen nicht nur Hörer, sondern Täter seines Wortes sein. Es ist gut, wenn wir uns dies zur Gewohnheit machen, bevor wir unsere Bibel aufschlagen, so zu beten. Tu uns kund deine Wege und lehre uns deine Pfade. Egal in welchen Bereichen, ob es die Arbeitsstelle ist, ob es eine Wohnung ist, die wir suchen, ob es die Erziehung der Kinder ist, ob es die Ehe ist, egal welche Dinge in unserem Alltag, wir brauchen beständig Weisheit. Und wir müssen beständig darum flehen, Herr, zeig mir deinen Weg in diesem oder in diesem Bereich, tu es mir kund und lehre mich, wie ich darin zu leben habe. Aber neben dem, dass Gott uns seine Wege zeigt und uns hilft, in diesen Wegen zu wandeln, fügt David in Vers 5 eine weitere Bitte hinzu. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. David bittet hier ganz bewusst, dass Gott ihm beständig in seiner Wahrheit unterweist und leitet, damit er beständig auf diesen Wegen wandelt, die Gott ihm offenbart. Also es geht nicht nur darum, dass Gott uns einmal eine Sache offenbart und dann zeigt, wie wir darin leben sollen, sondern er muss uns beständig in denselben Wahrheiten die ganze Zeit leiten, damit wir nicht abweichen und in die Irre gehen, sondern beständig auf diesen Wegen der Wahrheit wandeln. Geschwister, es gibt so viele Wege auf dieser Welt, die uns in die Irre führen. So viele Abzweigungen, so viele Gassen, in die wir gehen können und wir sind auf einem Irrweg. Aus diesem Grund brauchen wir einen Lehrmeister, wir brauchen einen Führer, der uns inmitten der Irrwege dieser Welt auf den Weg der Wahrheit beständig leitet, wie der gute Hirte von Psalm 23. Wir brauchen einen guten Hirten. Wir sind oft in die Irre gegangen in der Vergangenheit, wie Schafe. Aber ein guter Hirte hat uns auf den Wegen der Wahrheit geleitet. Und der Grund, wieso David will, dass Gott ihm seine Wege offenbart und lehrt und ihn darin leitet, das heißt in Vers 5, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich den ganzen Tag. Mit anderen Worten, weil du mich erlöst hast, weil du mir Heil geschenkt hast, warte ich den ganzen Tag darauf, dass du mir deine Wege offenbarst und mich in den Wegen der Wahrheit leitest. Weil du mich erlöst hast, weil ich dein Kind bin. Geschwister, wenn wir erlöst wurden, dann ist das ein normales Verlangen von uns, danach zu streben, die Wege Gottes zu kennen und auf den Wegen Gottes zu wandeln. Das ist die neue Natur in uns. Wir wollen nicht mehr auf den Wegen des Verderbens wandeln, auf dem breiten Weg. Wir wollen auf dem schmalen Weg wandeln. Wir wollen wissen, was der schmale Weg zu bedeuten hat. Wir wollen wissen, was Gottes Wille ist für uns. Wir forschen danach, wir bitten darum und er wird uns leiten auf diesem Weg, wenn wir erlöst worden sind. Das ist der Grund, denn du bist der Gott meines Heils. David begründet, wieso er darum bittet. Genau darum betet Paulus auch für die Kolosser. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Wieso? Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Kolosser 1, 9 bis 10. Das sollte unser beständiges Gebet sein für uns persönlich, wenn wir morgens, mittags oder abends, wann auch immer ihr eure Bibel lest, die Bibel lesen. Dies sollte aber auch unser beständiges Gebet sein für unsere Geschwister, für die Gemeinde. Wenn du für die Gemeinde betest, dann bete genau dafür, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens gibt, damit wir seinen Weg, seinen Willen erkennen und darin wandeln und Frucht bringen zu seiner Ehre, damit wir nicht auf sündigen Wegen gehen. Das ist also die erste Bitte von David. Eine zweite Bitte von David, die wir uns auch zu eigen machen sollen, finden wir dann in den Versen 6 bis 15 und diese Bitte habe ich überschrieben, gedenke deiner Erbarmungen, gedenke deiner Erbarmungen. Nachdem David darum gebetet hat, dass Gott ihm hilft, auf den Wegen Gottes zu wandeln, bittet er ihn in diesem nächsten Teil darum, ihm seine Sünden zu vergeben. In den Versen 6 bis 7 bittet David Gott darum, dass er ihm nicht nach seiner Sünde, sondern nach der Barmherzigkeit Gottes handelt. Gedenke deiner Erbarmungen, Herr, und deiner Gütigkeiten, denn von Ewigkeiten her sind sie. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend noch meiner Übertretungen. Gedenke du meiner nach deiner Huld und deiner Güte willen, Herr. Geschwister, wenn Gott uns nach unseren Sünden handeln sollte, dann wären wir alle gänzlich verloren, ohne Hoffnung. Würde Gott mit uns nach unseren Sünden handeln, dann müsste er seinen Zorn über uns ergießen und uns richten und verdammen. Aber gepriesen sei Gott dafür, dass er nicht nur ein heiliger und gerechter Gott ist, sondern dass er auch ein gnädiger und gütiger und barmherziger Gott ist. Von diesen wunderbaren Eigenschaften der Güte und Barmherzigkeit Gottes spricht David hier in Vers 6. Ja? Er spricht hier von den Erbarmungen und von den Gütigkeiten Gottes. David sagt hier, gedenke dieser Eigenschaften. Es ist nicht so, dass Gott etwas vergisst, schon gar nicht sich selbst oder seine eigenen Eigenschaften. Vielmehr bittet David Gott hier darum, dass er im Einklang mit seinen Eigenschaften mit ihm handelt. Diese Eigenschaften sind Barmherzigkeit und Güte. Barmherzigkeit ist in gewisser Weise, dass man aus Mitleid gegenüber jemandem diese Person hilft. Das ist Barmherzigkeit, der barmherzige Samariter. Er hat aus Mitleid dem verwundeten Mann auf der Straße geholfen. Güte ist eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Gesinnung. Also aus Mitleid zu helfen und nachsichtig, wohlwollend und freundlich sein, das ist, was David hier von Gott erbetet. Ja? Mit anderen Worten sagt er hier, schau auf mein Elend und hilf mir entsprechend deiner freundlichen und wohlwollenden Gesinnung. Wir haben oft diesen zornigen Gott im Blick. Und das erdrückt uns manchmal, vor allem wenn wir dann auf unsere eigene Sünde schauen. Und ja, Gott ist heilig und er ist jeden Tag zornig über Sünde und Sünder. Aber wir dürfen diesen Gott nicht vergessen, beziehungsweise diese Eigenschaften Gottes nicht vergessen, dass er genauso wohlwollend ist, dass er ein barmherziger Gott ist, dass er unser Elend sieht und dass er gerne hilft und eingreift in unser Elend. Und das ist, was David hier von Gott erbetet. Ähnliches betet David dann in Vers 7, aber dort wird das Gebet etwas persönlicher. Wieder sagt er, gedenke, aber jetzt sagt er nicht der Sünden meiner Jugend noch meiner Übertretungen. David ist sich seiner Sündhaftigkeit und seiner Schuld durchaus bewusst. David ist kein Unschuldslamm. David hat viel Mist gebaut und das weiß er. Und David wusste, wenn Gott mit ihm nach seinen Sünden handeln würde, dann würde er nicht bestehen können. Doch um dem gerechten Urteil Gottes zu entgehen, plädiert David hier auf die Güte und Gnade Gottes. Wir wissen nicht, um welche Sünde es sich hier handelt. Vielleicht denkt David ganz konkret an die Sünde des Ehebruchs mit Bathseba und des Mordes an ihrem Ehemann Uriah. Wir wissen es nicht. Aber irgendeine Sünde war in seinem Blick und die plagte ihn. Geschwister, aufgrund der Sünden unserer Jugend und aufgrund unserer täglichen Übertretungen können wir oft verzweifeln. Ja? Manche von uns haben sehr gottlos gelebt, bevor sie sich bekehrt haben. Und manchmal suchen uns diese Sünden heim, in unseren Gedanken. Manchmal sehen wir Dinge und irgendwas kommt wieder in die Erinnerung, was wir damals getan haben. Und es kann uns plagen und es kann uns in die Verzweiflung bringen. Manchmal ist es gut, um uns zu demütigen. Aber manchmal kann es dahin führen, dass wir die Güte Gottes vergessen und nur noch diese Sünde sehen. Und wir müssen zurückkehren und Gott immer wieder darum anflehen, Herr, handle mit mir nicht nach diesen Sünden, sondern handle mit mir nach deiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Und wir sollten daran denken, wie Gott ist. Weiter lesen wir dann in den Versen 8 bis 9, gütig und gerade ist der Herr. Darum unterweist er die Sünder in dem Weg, er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Wir haben in den Versen 4 bis 5 die Bitte Davids gehabt, dass Gott ihn unterweise und nach seiner Wahrheit leite. Jetzt in den Versen 8 und 9 preist David Gott genau dafür, dass er dies tut. Haben wir gelesen hier in Vers 8? Darum unterweist er den Sünder. Und Vers 9, er leitet die Sanftmütigen im Recht. Also das, worum er gebeten hat, das preist David jetzt und erkennt, Gott ist so ein Gott, der sogar einen Sünder unterweist. Und zwar in dem Weg. Und ich glaube, dass David hier den Weg des Heils meint. Gott unterweist den Sünder in dem Weg. Gott offenbart dem Sünder seine Sünde. Gott offenbart dem Sünder, dass er schuldig ist vor einem heiligen Gott. Gott offenbart dem Sünder, dass er seinen Sohn gesandt hat, der stellvertretend für die Sünder gekommen ist, um für sie zu sterben. Gott unterweist uns in diesem Weg. Und wenn er uns in diesem Weg unterwiesen hat und wir seine Gnade in Anspruch nehmen durften, dann leitet er die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Jetzt, da wir gerechtfertigt worden sind und sanftmütig gemacht worden sind, leitet Gott uns auch auf seinem Weg. Er ist es, der uns führt und leitet. Er ist der gute Hirte. Und es ist so wunderbar, es ist so herrlich zu sehen, dass Gott so wunderbar und herrlich an uns wirkt. Und wir müssen diese Güte Gottes beständig vor Augen haben, damit wir ihn auch dafür preisen können. Weiter vertraut David in den Versen 10 bis 11 darauf, dass Gott ihm um seines Namens willen vergeben wird. Alle Pfade des Herrn sind Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Herr, wirst du ja meine Ungerechtigkeit vergeben, denn sie ist groß. Es kann auch als Bitte formuliert werden. Vergib meine Ungerechtigkeit, wie dem auch sei. David ist sich dessen bewusst, dass Gott ihm vergeben hat, beziehungsweise wenn Gott ihm seine Sünden vergeben wird, dann nur deshalb, damit der Name Gottes verherrlicht wird. Geschwister, wenn wir über Sündenvergebung sprechen, wenn wir über ewiges Leben sprechen, wenn wir über das Heil sprechen, dann haben wir oft den Menschen im Blick und das ist wunderbar. Wir sind sehr egoistisch und ich freue mich sehr, dass ich gerettet bin, dass ich ewiges Leben habe, dass ich eines Tages im Himmel sein werde und nicht in der Hölle. Es ist wunderbar. Und wenn wir das Evangelium predigen, dann hoffen und beten wir, dass Sünder gerettet werden vor dem kommenden Zorn um ihre Seele willen. Es ist alles richtig und es ist alles wunderbar. Aber in erster Linie geht es um den Namen Gottes bei der Rettung von Sündern. Gott rettet Sünder und Gott vergibt Sünden aufgrund seines eigenen Namens, um sich selbst vor den Engeln und vor den Dämonen und vor den Menschen zu verherrlichen, dass ich ein gütiger und gnädiger Gott bin, dass ich gerne vergebe, damit mein Name dadurch verherrlicht werde. Es geht um die Ehre Gottes. Deswegen betet David auch genau so. Um deines Namens willen, Herr, wirst du ja meine Ungerechtigkeit vergeben. Wenn wir beten, wenn wir unsere eigene Sünde vor Gott bekennen, dann lass uns so beten. Herr, um deines Namens willen, damit du verherrlicht wirst, vergib mir. Wenn wir für geliebte Menschen beten und für das Heil dieser Menschen, dann beten wir, Herr, um deines Namens willen, rette sie oder ihn, damit dein Name durch seine Errettung verherrlicht werde. Es geht um Gottes Ehre. Das ist, was wir von David hier lernen dürfen. Das ist, was er sich selbst auch in gewisser Weise, wo er sich selbst bewusst war. In den folgenden Versen, die Verse 12 bis 15, beschreibt David dann weiter einen Mann, der von Gott unterwiesen wird. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in seinem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommenschaft wird die Erde besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten und seinen Bund, und um ihnen denselben kundzutun. Ja, also wir können sagen, Gott unterweist die, die ihn fürchten, Vers 12. Oder auch die Geheimnisse Gottes sind für die, die ihn fürchten, Vers 14. Also ein Mann oder auch eine Frau, der von Gott unterwiesen oder die von Gott unterwiesen wird, ist ein Mann oder eine Frau, die ihn fürchtet. Jemand, der Gott nicht fürchtet, der fragt nicht nach den Wegen Gottes und wird somit auch nicht von Gott unterwiesen. Jemand aber, der Gott fürchtet, der fragt Gott nach seinen Wegen und deswegen unterweist Gott ihn auch in seinen Wegen. Jemand, der Gott fürchtet, der will seine Geheimnisse erforschen und deswegen offenbart Gott dieser Person, die ihn fürchtet, auch seine Geheimnisse. Es ist ganz simpel. Vers 15 ist ein wundervoller Vers, über den ich eine Zeit lang nachgedacht habe bei der Vorbereitung. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Können wir das sagen von uns aus? Dass wir beständig auf Gott gerichtete Augen haben? Nun, Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist, keiner von uns kann Gott sehen. Aber wenn die Bibel davon spricht, dass man Gott schaut oder dass die Augen auf Gott gerichtet sind, dann beschreibt es in gewisser Weise geistliche Realitäten, dass unsere geistlichen Augen auf Gott gerichtet sind beständig. Ja? Auf Gott zu schauen bedeutet, ihm zu vertrauen. Auf Gott zu schauen bedeutet, alles von ihm zu erwarten. Auf Gott zu schauen bedeutet, in beständiger Gemeinschaft mit ihm zu sein. Wir müssen alles von ihm erwarten und unsere Hilfe von Gott alleine erwarten. Johannes Calvin kommentiert diesen Vers folgendermaßen: Mit den Augen, die der schärfste Sinn sind und deren Tätigkeit den ganzen Menschen in Anspruch nimmt, werden oft alle Regungen zugleich bezeichnet, sodass meine Augen sehen auf den Herrn, etwa heißt, alle meine Gedanken sind auf Gott gerichtet. Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Denken wir beständig über ihn nach? Sind unsere Gedanken beständig bei ihm, bei seinem Wort? Sinnen wir nach über ihn Tag und Nacht, wie es im Psalm 1 heißt? David sagt hier, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. David kann sich dessen sicher sein, dass er aus dem Netz befreit wird, also von all seinen Versuchungen, von all seinen Feinden, von all seinen Problemen. Wieso? Weil er beständig seine Augen auf Gott gerichtet hat. Weil er nicht auf sich, auf seine Probleme schaut, sondern auf Gott. Und auf seine Macht und auf seine Stärke und auf seine Güte. Verstehen wir, wenn wir beständig auf das Netz schauen, wo unsere Füße gefangen sind, wenn wir beständig auf die Netze schauen, die in der Welt herumliegen, wo wir reintreten könnten, dann werden wir fallen und wir werden im Netz gefangen werden und dann werden wir versuchen, uns irgendwie selber aus diesem Netz rauszuwursteln und wir werden immer mehr in diesem Netz gefangen sein. Weil wir es aus eigener Kraft versuchen. Aber wenn wir mal unseren Blick weg von dem Netz richten und hin zu Gott, dann lösen sich diese Netze von selbst. Wieso? Weil Gott derjenige ist, der eingreift und uns aus diesem Netz befreit. Lasst uns lernen und neu zu dieser altmodischen Praxis zurückkehren des Nachsinnens. Nachsinnen, viel über Gott nachdenken. Egal wo wir sind, auf der Arbeit, kann man denn Tag und Nacht über Gott nachsinnen? Ja. Wenn du auf der Arbeit bist, wenn du an der Maschine bist und drehst, wenn du Bäume fällst, wenn du Haare schneidest, wenn du Autos reparierst, es spielt überhaupt keine Rolle, was wir machen. Wir können beständig über Gott nachsinnen. Über Gott nachzusinnen bedeutet nicht nur, Gottes Wort zu lesen, sondern auf all unseren Wegen über ihn nachzudenken, ihn beständig im Blick zu haben. Wir haben also als zweites gesehen, diese zweite Bitte von David, eine Bitte um Barmherzigkeit, dass Gott ihm in gewisser Weise vergibt. Und eine dritte und letzte Bitte, die wir in unserem Text in den Versen 16 bis 22 finden, lautet: Sieh an mein Elend. Sieh an mein Elend. Nachdem David Gott also darum gebeten hat, ihm zu helfen, in seinen Wegen zu wandeln und ihm seine Sünden zu vergeben, bittet er ihn jetzt ganz konkret, ihm aus seiner gegenwärtigen Not zu retten und zu befreien. In den Versen 16 und 17 bekommen wir einen Einblick in die Gefühle, die David in diesem Augenblick empfand, als er den Psalm geschrieben hat. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Ängste meines Herzens haben zugenommen, führe mich heraus aus meinen Drangsalen. Er spricht hier davon, dass er einsam und elend ist und davon, dass die Ängste seines Herzens zugenommen haben. Also allein wenn wir über diese Worte nachdenken, über diese Gefühle, die David hier offenbart, dann wird es uns auch mulmig ums Herz. Manchmal gibt es Zeiten im Leben von uns Christen, wo wir uns alleine fühlen, wo keiner uns versteht, wo sich vielleicht Menschen auch von uns abgewendet haben und wo wir vielleicht auch den Eindruck haben, dass Gott sich von uns abgewendet hat. In solchen Zeiten nehmen natürlich die Ängste unseres Herzens zu, wie es bei David der Fall war. Wir wissen nicht, in welcher Situation er den Psalm geschrieben hat, aber scheinbar war er ganz alleine. Manchmal haben wir den Eindruck, keiner versteht uns. Vielleicht öffnen wir uns sogar Leuten, aber sie verstehen uns gar nicht. Wir sind ganz alleine da gefühlt, ganz alleine. Und dann fangen wir an, uns irgendwelche Sorgen zu machen und uns irgendwelche Zweifel kommen in unser Kopf und wir fragen uns, sind wir eigentlich verrückt, sind wir die Einzigen, die das so sehen? Geht es nur mir so? Und die Sorgen, die Ängste unseres Herzens nehmen zu. Depressionen nehmen zu, Angstzustände nehmen zu, es wird dunkel um uns herum. So hat sich David gefühlt. Es ist nichts Unchristliches, wenn du dich manchmal so fühlst. Es ist nichts Unchristliches. David hat sich so gefühlt. Alles, was man zustößt, schiebt man dann auf das Gericht, auf die Strafe Gottes und wir vergessen seine Güte und seine Gnade. In solchen Situationen müssen wir gemeinsam mit David zu Gott schreien, wie er es hier tut. Führe mich heraus aus meinen Drangsalen, führe mich aus dieser Dunkelheit hinaus. Und wir denken an Psalm 23, wo der gute Hirte mit uns durch das Todestal geht. Führe uns heraus aus diesem Todestal. Ich halte es nicht mehr länger aus. Und weiter spricht er dann in den Versen 18 bis 19, zweimal sieh mich an. Vers 18, sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Vers 19, sieh an meine Feinde, denn sie sind zahlreich und mit grausamem Hass hassen sie mich. Schau doch auf mich, Herr. Schau doch, wie ich leide. Und wenn meine Sünden was mit meinem Leid zu tun haben, dann vergib sie mir bitte. Könnte man es übersetzen. Schau doch auf meine Feinde, wie sie mit mir umgehen, der ich doch dein Kind bin, ja dein Gesalbter, und greif doch ein in meine Not. Schau mich an. Geschwister, wir dürfen unser Leid Gott klagen. Wir dürfen unser Leid Gott klagen. Wir sollen unser Leid genauso Gott klagen. Wenn David hier davon spricht, sieh an oder schau auf mich, dürfen wir wiederum nicht denken, dass Gott uns nicht sieht. Und wir deshalb so leiden und die deshalb darum bitten müssen, Herr, schau doch endlich mal auf mich. Hast du deinen Blick von mir abgewendet? Gott sieht alle und jeden zu jeder Zeit. Nein, die Bitte, sieh an, drückt vielmehr die Bitte aus, dass Gott endlich eingreift und endlich in die Situation kommt und mir hilft. Das ist, was wir beten können, ständig und immer wieder aufs Neue, wenn wir bedrängt werden. Herr, sieh an meine Situation, sieh an mein Versagen, sieh an meine Feinde und sieh mich an, der ich dein Kind bin und erkauft worden bin durch das Blut deines Sohnes. Ich bin kostbar in deinen Augen, auch wenn ich mich nicht so fühle, aber schau auf mich und helf mir. Lass uns von den Psalmen lernen zu beten. In den Versen 20 bis 21 begründet David dann schließlich auch, aus welchem Grund Gott ihn erhören und retten soll. Bewahre meine Seele und errette mich, lass mich nicht beschämt werden, denn ich nehme Zuflucht zu dir. Lauterkeit und Geradheit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. In Vers 3 hieß es auch, werden alle auf dich harren, alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Vers 21 sagt er, Lauterkeit und Geradheit mögen mich behüten, wieso? Denn ich harre auf dich. Ich warte auf dich, ich vertraue auf dich. Deshalb wird Lauterkeit und Geradheit mich behüten. Zu dir nehme ich Zuflucht, deswegen bewahre meine Seele und rette mich. Also in gewisser Weise sagt David hier, weil ich zu dir gekommen bin, weil ich bei dir Zuflucht gesucht habe, weil ich dir vertraue und weil ich auf dich warte, kann ich sicher sein, dass du mich retten wirst. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich kann mir sicher sein, dass du kommen wirst und eingreifen wirst und mich retten wirst. Gott selbst hat genau dies versprochen, dass er die rettet, die auf ihn harren. Gott sagt, hat doch meine Hand dies alles gemacht und dies alles ist geworden, spricht der Herr, aber auf diesen will ich blicken, auf ihn will ich schauen, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Jesaja 66, Vers 2. Gott schaut, Gott blickt auf die Menschen, die elend sind, die arm sind, die zerschlagenen Geistes sind. David war elend, arm und zerschlagenen Geistes. Und David harrte auf sein Wort. Wenn wir mit zerschlagenem Herzen beständig zu Gott kommen und auf ihn harren, auf der Grundlage seines Wortes, dann blickt Gott auf uns. Es ist ein Versprechen Gottes. Gott ist gerade und Wahrheit. Deswegen können wir uns sicher sein, dass Gott uns helfen wird, wenn wir ihn in dieser Weise suchen und ihn darum bitten. Wir haben also in aller Kürze gesehen, sehr oberflächlich den Psalm betrachtet, wie David mit den Zweifeln seiner Sünde umgegangen ist. Und ich hoffe sehr, dass wir alle ermutigt worden sind, von ihm zu lernen, genauso zu beten. Dass wir beständig darum beten, Herr, leite mich auf deinen Wegen, öffne mir die Augen für deine Wege, damit ich in ihnen wandle und nicht sündige. Aber dass wir gleichzeitig darum beten, dass Gott mit uns nicht nach unseren Sünden handelt, sondern dass er uns mit seiner Güte umgibt und dass wir ihn auch in unserer Not freimütig darum anflehen, dass er uns ansieht und uns hilft, weil wir auf ihn harren. Gott segne uns beim Nachdenken. Amen.
Amen.